Ein wichtiger Vers für mich ist 2. Könige 19,25, wo Gott zu Hiskia sagte, in einem ganz anderen Zusammenhang, aber die Worte oder die Aussage, die in diesem Vers drin steht, denke ich, ist relevant. Dort heißt es: Hast du es aber nicht gehört, dass ich solches längst vorbereitet und von Anfang an bestimmt habe? Nun aber habe ich es kommen lassen. Eine ähnliche Aussage finden wir in Jesaja 46, Vers 10. Gott spricht zu dem Haus Jakobs: Ich verkündige von Anfang an den Ausgang und von all das her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, will ich tun. Oder auch wenn wir es jetzt bezogen auf den Menschen sehen, in Jeremia 1,5, den Vers: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, kannte ich dich, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den Völkern zum Propheten gegeben. Es ist also hier immer das Prinzip Gottes, in Gottes Plan vorbereitet, bestimmt und dann nach einer Zeit zustande gekommen oder dann bei dem Menschen im Mutterleib gebildet und aus dem Mutterschoß hervorgegangen. Petrus bestätigt das in 1. Petrus 1, Vers 20 und 21, wo er sagt: Christus, der zwar zuvor ersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Ähnliches schreibt Paulus auch in Epheser 1, in den Versen 3 bis 5, wo er schreibt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm wären. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Kann ich auserwählt und vorbestimmt sein, wenn ich noch nicht existiere? Ein weiterer Vers, der in diese Richtung reinpasst, ist 2. Thessalonicher 2,13, wo es heißt: Wir aber sind Gott alle Zeit zu danken schuldig für euch vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt hat. Wobei ich hier die Worte von Anfang an unterstrichen habe, weil oft auch schon argumentiert wird, wenn es heißt von Anfang an, dass das von Ewigkeiten an gewesen ist. Meiner Meinung nach ist also Jesus nicht präexistent gewesen, weil auch in Hebräer 1, Vers 1 für mich ein Hinweis dahin in diese Richtung gegeben ist, wo Gott oder der Schreiber schreibt: Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das war vor bald 2000 Jahren. Aber in den vielen Jahren und Zeiten davor soll ein präexistierender Sohn nicht geredet haben und in keiner Weise zu den Menschen Kontakt aufgenommen haben. Ein anderes Argument, womit für eine Präexistenz argumentiert wird, ist das von oben gekommen, vom Himmel gekommen oder von Gott in die Welt gesandt worden. Aber ist es wirklich so, dass alles, was von oben kommt, vom Himmel kommt, von Gott kommt, präexistiert hat? Es gibt viele Verse, in denen steht, dass etwas von Gott gekommen, vom Himmel herabgekommen ist. So zum Beispiel in 1. Mose 19,24: Der Herr ließ Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Himmel herab. Oder wie war es, wenn der Herr zu Mose sprach in 2. Mose 16, Vers 4, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Meiner Meinung nach setzt das vom Himmel herabkommen nicht zwangsläufig voraus, dass das, was von dort herabkommt, vorher dort auch existiert hat. Wenn wir das vom Himmel herabkommen wortwörtlich verstehen müssen, dann müssten wir auch fragen, wer das Brot präexistierend im Himmel gebacken hat, dass Gott der Herr auf die Erde herabregnen ließ, oder wie der Regen in den Himmel gelangt ist und wie dort daraus Sand und Staub geworden ist, den der Herr in 5. Mose 28, 24 vom Himmel herabfallen lassen wollte? Oder aus welchem himmlischen Steinbruch die großen Steine stammen, die der Herr in Josua 10, 11 vom Himmel auf die Amoriter fallen ließ? Wir könnten diese Reihe noch fortsetzen. Es gibt noch eine ganze Reihe solcher vom Himmel herabkommenden Verse. Meiner Meinung nach ist es eine ganz normale hebräische oder aramäische Redensart gewesen, dass die Juden von den Dingen, deren Urheber Gott ist, so sprechen, als kämen sie von Gott, als kämen sie vom Himmel, als kämen sie vom Himmel herab. So schreibt Johannes ja auch zu Anfang seines Evangeliums, mit denen, die sehr oft angeführt werden, um die Lehre von der Präexistenz oder dann, was damit unabdingbar zusammenhängt, auch der Inkarnation, um dieses zu untermauern, in Vers 6, es wurde ein Mensch von Gott gesandt, dessen Name war Johannes. Bedeutet das etwa auch, dass auch Johannes ein präexistierendes göttliches Wesen war, das aus dem Himmel gesandt war und durch Inkarnation Mensch wurde? Jeder würde das vehement von sich weisen. Warum muss es bei Jesus anders gewesen sein? Mit dieser Aussage will Johannes sagen, dass Johannes der Täufer von Gott gesandt war, in dem Sinn, dass er von Gott beauftragt war, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es gibt von diesen Spracheigentümlichkeiten noch viele weitere Beispiele. In Malachi sagt Gott zum Beispiel, dass er die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten würde. Auch heute sprechen wir oft noch von einem Geschenk des Himmels, wenn wir zur richtigen Zeit etwas Gutes bekommen oder wenn uns das geschieht. Wenn die Bibel sagt, es kam vom Himmel herab, dann meint sie meiner Meinung damit, dass Gott es veranlasst hat und dass Gott der Urheber all dieser Sachen ist. Ich gehe davon aus, dass die Juden die Aussagen Jesu genauso verstanden haben und dass es keinerlei Hinweise gibt, dass sie erwartet haben, dass Jesus von einem wörtlichen Herabkommen aus dem Himmel oder von einer Inkarnation gesprochen hat. Mit Bezug auf Johannes den Täufer als den Mann, der von Gott gesandt war, können wir auch mal über den folgenden Vers nachdenken, wo Jesus die Jugend fragt, woher war die Taufe des Johannes, vom Himmel oder von den Menschen? Ist, wenn er sagt, vom Himmel nicht gemeint, dass Gott der Urheber oder der Anstoß war, dass Johannes getauft hat? Die Taufe des Johannes war vom Himmel, weil Gott der Schöpfer und Quelle der Inspiration dafür war. Ein anderes Argument, was man hört, dass Jesus präexistiert hat, ist auch eine Bezugnahme auf Matthäus 1, Vers 18, die von dem Anfang oder Ursprung Jesu spricht, wo viele Übersetzungen aber leider nur die Geburt daraus gemacht haben und nicht wirklich den Anfang, das Wort Genesis, Bezug darauf nehmen, dass etwas ganz anderes ist als nur die Geburt eines vorher Präexistierenden. Interessanterweise wird in den Versen von Matthäus 1, 18 bis 25 auch überhaupt nicht von der Geburt Jesu gesprochen, sondern es geht dort eindeutig und ausdrücklich um die Zeugung unseres Herrn. Denn es heißt dort, denn was in ihr erzeugt ist, ist von dem Heiligen Geist. In Vers 20 oder in Vers 23, siehe, die Jungfrau wird empfangen oder schwanger werden und einen Sohn gebären. Wenn wir das nicht in dem Sinn der Worte verstehen, dann ist es für mich jedenfalls keine Alternative, wenn wir die jeweils ersten Kapitel aus Matthäus oder Lukas aus dem Neuen Testament entfernen und als Alternative Josef als den leiblichen Vater Jesu zu sehen meinen. Andere Fragestellungen, die beantwortet werden müssen, wenn wir meinen, Jesus hätte präexistiert, sind die Fragen, in welcher Wesensform hat er präexistiert? Als Mensch, als Engel, als Geist, als Gott, als was? Wenn Jesus ein Mensch war und präexistiert hat, präexistieren auch alle anderen Menschen? Wenn nein, warum soll nur ein einziger präexistiert haben? Ist Jesus ein Mensch wie wir gewesen oder gibt es noch andere Menschenarten, Gottmenschen, Menschengötter? Alles Fragen, die wir uns in diesem Zusammenhang beantworten müssen. Was ist Jesus jetzt im Himmel? Wieder das, was er in seiner Präexistenz gewesen war? Werden wir einmal da sein, was Jesus jetzt ist? in diesem Zusammenhang ein präexistierender Sohn müsste eigentlich ein ewiger Sohn sein. Und diesen kennen wir ja sehr gut aus der trinitarischen Lehre. Ist Jesus zweimal gezeugt worden, einmal als ewiger Sohn, muss er ja einen Ursprung gehabt haben, der vor der ewigen Zeit gelegen hat. Das heißt, der Vater wäre auch älter, wie sonst kann man von Sohn sprechen. Die Bibel spricht jedenfalls von der Zeugung des Menschen Jesus von Nazareth. Ein Hinweis noch zu Psalm 2, Vers 7. Dort heißt es auch von dem Ratschluss des Herrn. Heute habe ich dich gezeugt, haben wir heute Morgen ja ausführlich besprochen. Meint das heute einen Zeitpunkt in der Ewigkeit oder deutet er auf die Zukunft hin, auf die Zeit 9 Monate vor Jesus Geburt? Ein anderer Bezug auf die Präexistenz wird oft im Zusammenhang mit Paulus Aussage geworden, dass Jesus der Schöpfer der Ewigkeiten ist. Ist er das wirklich? Oder hat Gott nicht eher an ihm die Zeitalter festgemacht? Ich kenne auch das Argument, dass angeblich die alttestamentliche Weisheit bildhaft von Jesus spricht. Wenn wir das meinen, dann müssen wir uns allerdings auch die Antwort geben, wer die Klugheit ist in Vers 1 und der Scharfsinn, die neben dem bildhaften Jesus gleich Weisheit wohnen sollen. Jesus weiß, dass er von Gott gekommen ist, aber nicht anders als ein Mensch, der von Gott gesandt ist, der Johannes hieß. Johannes schreibt auch in Johannes 15, Vers 19, dass wir nicht von dieser Welt sind, wenn wir entsprechend an Jesus glauben. Und Jesus sagt in dem Gebet zu dem Vater, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Gibt es da wirklich dann einen qualitativen Unterschied zwischen dem präexistierenden Jesus und uns? Ich sehe diesen Unterschied nicht. Jesus betont in Johannes 17, 16 nochmal, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Oft wird ja auch damit argumentiert, die Aussage Jesu in Johannes 17, 5, die Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, ist das etwas ganz anderes als das Reich, das uns bereitet ist von Grundlegung der Welt an, oder die Gnade, die uns vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Kann man wirklich nur jemandem etwas geben vor ewigen Zeiten, der bereits existiert? Oder kann damit nicht auch eine Verheißung, ein Zuspruch gemeint werden? Man spricht auch oft davon, dass Jesus den Vater nur deshalb völlig kennen kann, weil er halt vor seinen Lebzeiten auf Erden bei ihm präexistierte. Jesus hat gesagt, niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 27. Aber mit welchen Worten weist dieser Vers auf ein in der Präexistenz gewonnenes Kennen hin? Wie würde das überhaupt mit der Aussage in Lukas 2, 52 zu vereinbaren sein, wo es heißt, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen? Oder hat Jesus sich mit zunehmendem Alter wieder an sein präexistenzielles Vorleben erinnert? Ist es nicht sein frühes Interesse an seinem Gott und Vater gewesen, das ihn Gott erkennen ließ? In Lukas lesen wir, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Waren das nicht auch Quellen seiner Informationen, wie er den Vater kennenlernte? Sind es nicht die Gebete, die Kontakte, die Visionen und Offenbarungen, die Jesus mit und von seinem Gott und Vater hatte, die ihn zu diesem völligen Kennen gebracht haben? In Lukas 6, 12 heißt es, es begab sich aber in diesen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Oder in Johannes 8, 29 sagte er, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, damit ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wenn das völlige Kennen Gottes nur durch eine vorgeburtliche Existenz möglich ist, dann müssen wir uns wohl erst an diese Zeiten erinnern, falls wir präexistiert haben sollten. Oder wir werden niemals diese Chance und Möglichkeit haben, wenn Jesus allein nur dieses Vorrecht gehabt haben soll und allein die Präexistenz ein wahres Erkennen Gottes möglich machen soll. Weiß Jesus wirklich von seiner vorgeburtlichen Existenz, wenn er in Johannes 8, 58 sagt, ehe denn Abraham ward, bin ich? Ist das wirklich als vorgeburtliche Existenz zu deuten? In diesem Kapitel sagt Jesus jedenfalls eindeutig, dass er ein Mensch ist. In Vers 40. Nun aber suchet ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, welche ich von Gott gehört habe. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch der Vers 38. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr von euren Vätern gehört habt, von eurem Vater gehört habt, sagt Jesus ja zu den mit ihm streitenden Juden. Wenn man das völlige Kennen nur mit der Präexistenz begründet, dann sind auch die obigen Aussagen Jesu, die er zu seinen Lebzeiten gemacht hat, ohne große Bedeutung. Also, dass er mit Gott zu Gott gebetet hat und in der Nacht verharrt und sich von Gott Offenbarungen gegeben lassen hat. Wenn man der Auffassung ist, dass das Hören und Sehen in der Ewigkeit geschehen ist, muss man dann nicht auch den opponierenden Juden das zugestehen, dass sie in ihrer vorgeburtlichen Existenz einiges von ihrem Vater, dem Teufel, gehört haben müssen? Mit Gott gleich und in Gottes Gestalt wird ja oft auch die Vorstellung einer Präexistenz verbunden. Kann man göttliche Gestalt nur in der Präexistenz haben? Spricht Paulus nicht auch von dem ersten Adam und dem letzten Adam, die beide Söhne Gottes sind, beides Menschen, als originale Ebenbilder Gottes geschaffen? Darf man eventuell sagen, dass diese Menschen beide in der Gestalt Gottes gewesen sind? Wir müssen in diesem Zusammenhang auch daran denken, dass Jesus zu seinen Zeitgenossen mehr als einmal gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich glaube, Gestalt heißt nicht gleich Gott oder Gott gleich zu sein. Jedenfalls glaube ich das nicht. Denn in Samuel 2, 7, Vers 22 können wir lesen, darum bist du, Herr, mein Gott, auch so hoch erhoben, denn dir ist niemand gleich. Oder in 1. Könige 8, Vers 23, O Herr, Gott Israels, dir, o Gott, ist niemand gleich, weder oben im Himmel noch unten auf der Erde. Der Psalmdichter in Psalm 71, 19 fragt, o Gott, wer ist dir gleich? Auch Jeremia schreibt in seinem 10. Kapitel in Vers 6, dir aber, o Herr, ist niemand gleich. Wir können aber auch aus der Bibel erkennen, dass es anderen oder dass anderen viel daran gelegen hat, Gleichheit mit Gott zu bekommen. So lesen wir schon gleich zu Anfang in 1. Mose 3, Vers 5, dass Adam und Eva den Satz gesagt bekamen, ihr werdet sein wie Gott. Auch in Jesaja 14, Vers 14 hören wir von einer Person, die sprach, ich will dem Allerhöchsten gleich sein. Diesen Anspruch hat Jesus nie für sich selbst erhoben, auch als die Juden ihm vorgeworfen haben, er würde sich mit dem, was er sagte, Gott gleich machen, hat er das weit von sich gewiesen. Ein nächster Punkt, wenn man argumentiert, dass durch die Aussage, Gott sandte seinen Sohn, dieser Sohn präexistiert haben müsste, dann muss man das auch in Zusammenhang mit Versen bringen, die Ähnliches sagen, wie zum Beispiel 4. Mose 21, Vers 6, wo es heißt, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Oder Richter 6, Vers 8, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel. Oder 1. Samuel 12, 8, und der Herr sandte Mose und Aaron. Wo ist der Unterschied zwischen diesen, die Gott sandte, und Jesus, den er sandte? Hebräer 1, Vers 2 wird auch oft mal übersetzt mit Jesus, dem Schöpfer der Ewigkeiten. Wenn man aber verschiedene Übersetzungen zur Rate nimmt, dann kann man dort auch lesen, dass zum Beispiel in der Schlachterausgabe 51, dass Jesus der ist, durch welchen Gott die Weltzeiten gemacht hat. Oder die Elberfelder 1905, durch den Gott auch die Welten gemacht hat. Menge übersetzte das, durch den er auch die Weltzeiten oder die Welten geschaffen hat. Der Macher ist jedenfalls Gott gewesen. Jesus ist der Anlass, Maßstab und Schaltzeitpunkt gewesen. Aber er muss nie präexistiert haben, um diesen Satz glaubwürdig zu machen. Präexistenz widerspricht für mich logischem und biblischem Denken. Gott hat alles nach seiner Art geschaffen, heißt es in 1. Mose 1. Gibt es einen biblischen Beleg für einen Artenwechsel? Wenn Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, dann kann es vorher noch keine Menschen gegeben haben. Dann kann auch ein präexistierender Jesus oder ein präexistierender Sohn kein Mensch gewesen sein. Was für ein Wesen ist er aber dann gewesen? Wenn aus diesem präexistierenden Wesen ein Mensch geworden sein soll, dann müssen wir wieder mystisches, philosophisch-hellenistisches und heidnisches Denken akzeptieren, das solche Verwandlungsprozesse und Wesenheiten kennt. Wir brauchen da nur in die indischen Gottheiten zu gehen, die Dalai Lamas und Avatara, wo dieses Inkarnieren gang und gäbe ist. Vielleicht noch zwei, drei Anmerkungen zu Paulus, der ja auch von dem Ebenbild Gottes gesprochen hat. Ist das ein Zeichen für Präexistenz? Wir können schon in 1. Mose 1, Vers 27 lesen, dass Gott den Menschen schuf, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. In 1. Mose 9, Vers 6 heißt es, denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Jakobus 3, Vers 9 bestätigt, dass Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind, und auch Paulus schreibt von dem Mann, der das Bilde Gottes ist, auch Erstgeborener ist kein Zeugnis für eine Präexistenz, denn Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Auch in Römer 8, Vers 29 schreibt er, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Oft wird auch damit argumentiert, dass Paulus geschrieben hätte, dass Jesus der Schöpfer sei. Ist damit wirklich die alte Genesis-Schöpfung gemeint? Jesus jedenfalls sagte, zitiert aus Matthäus 19, Vers 4, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Weib erschuf? Oder Markus schreibt es so in Kapitel 10, Vers 6, vom Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie erschaffen als Mann und Frau. Oder in Markus 13, Vers 19, vom Anfang der Schöpfung, die Gott erschaffen hat. Auch Paulus spricht in einer seiner Predigten, die uns in Apostelgeschichte 17, Vers 24 berichtet sind, von Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Auch nach dem, was Johannes in seiner Vision gesehen hat, Offenbarung Kapitel 4, Vers 11, heißt es in dem Lied, dass die 24. Ältesten singen, du Herr, unser Gott, du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Jesus kann für mich also nicht Himmel und Erde, Sonne und Mond, Pflanzen und Tiere, Mann und Frau geschaffen haben. Muss Paulus damit nicht etwas anderes gemeint haben, etwas Neues? Er spricht jedenfalls von Thronen, Herrschaften, Fürstentümern, Obrigkeiten. Er spricht auch davon, dass jemand, der in Christus ist, eine neue Kreatur geworden ist. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Alles spricht von der Zeit nach Jesu irdischer Geburt und nicht von seiner Präexistenz. Wenn Jesus präexistiert haben sollte, dann kann man das Ereignis, das 9 Monate vor seiner Geburt geschehen ist, nicht als Zeugung benennen. Von einer Zeugung kann man nur dann sprechen, wenn man von der Verschmelzung eines männlichen Chromosomensatzes mit einem weiblichen ausgeht. Bei einer Präexistenz kann Maria nicht die leibliche Mutter Jesu gewesen sein. Die Bibel gibt uns schon vielhundertfach Hinweise auf den Samen, der für die Fortpflanzung von Arten notwendig ist. Im Bezug auf Jesus weisen alle Prophezeiungen auf ihn als den Samen hin oder als Herkunft aus einem Samen. Sachen, die im Neuen Testament vielfach bestätigt werden. Die erste Prophezeiung auf Jesus als das Produkt eines menschlichen Samens lesen wir schon in 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Johannes schreibt in Kapitel 7, Vers 42, sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids und aus dem Flecken Bethlehems, wo David war, gekommen ist. In Römer 1, Vers 3 schreibt Paulus, betreff des Sohnes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Oder in Galater 3, Vers 16, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugeschrieben worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern von dem einen und deinem Samen, welcher Christus ist. Oder Galater 3, 19, den Übertretungen wurde das Gesetz hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Halte im Gedächtnis, schreibt er an Timotheus in 2. Timotheus 2, 8, Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, aus Davids Samen nach meinem Evangelium. Wie kann ein präexistierender Jesus über den Samen Davids in unsere Welt kommen? Fragen, die für mich nicht zu beantworten sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass Jesus wirklich ein Mensch war wie wir, ein neuer Adam, den Gott geschaffen hat, diesmal nicht aus einem Haufen Sand und Erde, der später dann zu einem ausgewachsenen Menschen war, in dem alle Gene und Chromosomen drin enthalten war. Es war für ihn, für mich bildgesprochen, jedenfalls viel einfacher und leichter, nur einen männlichen Chromosomensatz zu bilden, als einen ganzen Adam zur Zeit der ersten Schöpfung. So viel meine Gedanken zu diesen Ausführungen. Ich habe ein paar Zettel vorbereitet, die ich jetzt gerade weitergeben würde. Das sind 6 Fragen. Die könnten wir uns jetzt vornehmen. Wir schreiben in den nächsten 10 Minuten ein paar Gedanken auf, die ihr als Anregungsstütze für das dann anschließende Gespräch nehmen könntet.